Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Was suchen wir eigentlich, wenn wir mit so viel Aufwand auf Reisen gehen in unseren Urlauben? So viele Erwartungen haben an die paar Wochen im Jahr, so viel Geld dafür ausgeben, auch immer mal enttäuscht werden dabei. Der Historiker Valentin Gröbner hat darüber nachgedacht, auch über seine eigene Reisefreude. Und er hat ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Abgefahren, Reisen zum Vergnügen. Gleich haben wir hier ein Gespräch mit Valentin Gröbner für Sie über das Reisen und über sein Buch. Der Preikestolen in Norwegen, das ist ein fantastischer Ort. Das ist ein Felsen, der 600 Meter senkrecht über den Lysefjord aufragt, mit einer sehr aufregenden Sicht direkt senkrecht hinunter in den Fjord und ganz weit über eine Landschaft aus Wasser und Felsen. Weiß ich zufällig, weil ich schon mal dort war. Und ein Foto von diesem Preikestolen hat der Autor Valentin Gröbner aufs Cover seines neuen Buches genommen. Das Buch heißt Abgefahren, Reisen zum Vergnügen. Und wohin da die Reise geht, das wird gleich deutlich mit diesem Titelfoto vom Preikestolen. Da drängeln sich nämlich so viele Touristen auf diesem Felsplateau, dass von dem Felsen nur noch wenig zu sehen ist. Wir reden hier im Deutschlandfunk Kultur in diesem Sommer über ganz verschiedene Reisebücher und jetzt spreche ich mit Valentin Gröbner über seins, erst im schweizerischen Luzern für uns im Studio. Guten Tag, Herr Gröbner.
Guten Tag, Herr Mayer.
Dieses Preikestolen-Foto auf dem Cover Ihres Buches, was ich gerade ein bisschen beschrieben habe, was erzählt das denn aus Ihrer Sicht?
Dass es am schönsten Ort, den man unbedingt sehen will und an dem man sich selbst unbedingt sehen will, ganz schön voll ist. Mhm. An dem Tag, an dem das Foto gemacht worden ist, waren dort 4.800 Leute an einem Tag. Einer der Rekorde. Mhm. Dabei muss man 1,5 Stunden dort hinaufgehen durch den Wald. Nicht ganz einfach.
Und das ist so ein Zentralproblem, das Sie immer wieder ansteuern in Ihrem Buch, dass an den schönen Orten dieser Welt, die uns auch immer wieder von der Tourismuswerbung vorgestellt und als Sehnsuchtsorte präsentiert werden, dass wir da mit Sicherheit immer auf viele andere Menschen treffen werden, nicht wahr?
Ich bin mir da selber gar nicht so sicher, denn tatsächlich gibt es sehr viele schöne Orte und es gibt sehr, sehr viele schöne Orte, von denen es gar keine Bilder gibt in den touristischen Netzwerken und die sind für einen da. Es kommt nur darauf an, ob man bereit ist, sich von den Orten finden zu lassen oder ob man das tut, was im Begriff Tourismus drinsteckt, nämlich ein vorgefertigtes Erlebnis, das intensive Erleben allein, aber als Massenprodukt. Und das hat natürlich Resultate.
Lassen Sie uns mal erstmal klären, was Ihr Interesse an diesem Thema eigentlich ist. Denn ein bisschen seltsam ist das. Sie sind Historiker, Professor für Geschichte des Mittelalters und der Renaissance an der Universität Luzern. Und trotzdem, obwohl das bei dieser thematischen Ausrichtung jetzt nicht nahe liegt, beschäftigen Sie sich immer wieder mit dem modernen Tourismus. Das ist schon das dritte Buch, das Sie darüber veröffentlicht haben. Warum beschäftigt Sie dieses Thema Tourismus denn so sehr?
Erstens einmal, weil ich in Luzern lebe, wo der Tourismus, wo wir ihn kennen, erfunden worden ist. Die Kombination von Eisenbahn, Grand Hotel und schöner Aussicht. Das gab es vorher so nicht. Das ist eine technische Konstellation. Zweitens, weil man an dem Thema Tourismus sieht, wie viel Glauben oder Glauben wollen in modernen, vermeintlich aufgeklärten Verhaltensweisen drinsteckt. Denn der Tourismus ist in erster Linie ein Glaube an das besondere, vermeintlich einzigartige, vermeintlich individuelle Erleben einer Reise an einen Ort, von der man verändert zurückkommt. Das ist ein sehr altes Konzept. Dafür sind die Leute früher auf Wallfahrt gegangen. Heute gehen sie in den Stau vor dem Gotthard oder vor dem Brenner und an ganz vielen anderen Orten. Das heißt, Tourismus ist eine Überzeugung, dass man das Recht darauf hat oder die Pflicht dazu.
Das ist ja ein sehr hoher Anspruch an Tourismus, den Sie da formulieren. Fahren nicht viele Leute einfach weg, weil sie mal ihre Ruhe haben wollen, mal abhängen wollen, sich einfach mal erholen wollen. Dieses, was Sie sagen, der Glaube verändert, zurückzukehren. Das ist ja ein sehr hoher Anspruch.
Der Tourismus, so wie wir ihn kennen, ist nicht sehr alt. Als Historiker schaue ich erstmal, wenn ich ein Phänomen interessant finde, frage ich mich, seit wann gibt es das eigentlich? Und der Tourismus, der im deutschen Sprachraum in Deutschland praktiziert wird, der ist ein direktes Produkt des Nationalsozialismus. Die haben von den italienischen Faschisten das Konzept Urlaub für alle kopiert. Denn vor dem Ersten Weltkrieg konnte nur ein ganz kleiner, der privilegierteste Prozentsatz der Bevölkerung überhaupt in die Sommerfrische fahren. Alle anderen mussten arbeiten. Es gab nämlich auch keinen staatlichen Anspruch auf Urlaub. Die Nationalsozialisten sagen, und das stellen sie ins Zentrum, Urlaub für alle, natürlich nicht für jüdische Mitbürgerinnen, nicht für Volksfeinde, aber alle anderen müssen das Recht haben, sich zu erholen und müssen sich erholen, um was Großes zu leisten. Und diese Art von kollektiver Überzeugung, man habe das Recht auf Urlaub, weil man sehr viel mehr arbeite oder besser arbeite als alle anderen, das ist schon spezifisch deutsch, soweit ich das als Österreicher, der in der Schweiz lebt, beurteilen kann. Das heißt, das Urlaub machen ist in Deutschland eine ganz spezifische Art von nationaler Zwangsvorstellung.
Das führen Sie auch aus, diese These, auch im besonderen Blick auf Deutschland, an einer Form des Unterwegsseins. Also Sie schauen sich verschiedene Formen des Unterwegsseins an in Ihrem Buch. Und eins davon ist das Wohnmobil. Das haben Sie auch an den Anfang des Buches gestellt. Warum gerade das Wohnmobil?
Weil das Wohnmobil so ein wunderbares Paradox ist. Also eine Erfindung, die alle Nachteile und Obsessionen des Einfamilienhauses und des Personenkraftwagens miteinander vereint, das muss man erst einmal hinkriegen. Auch das ist eine Erfindung der 30er Jahre. Da ist von der deutschen Wohnmobilbewegung die Rede zum ersten Mal, die da rollt. Also Wohnmobile sind ja nicht ein Phänomen von früher. Es hat noch nie so viele Camper und Wohnmobile in Deutschland gegeben wie 2025. Die Anmeldezahlen steigen und steigen und steigen. Und wenn die alle gleichzeitig sich in Bewegung setzen würden, dann würde, glaube ich, wochenlang auf deutschen Straßen gar nichts mehr gehen. Mhm. Aber es ist die Vorstellung, eine ganz spezifische Art von Freiheit mit Fußbodenheizung kaufen zu können und sie dann zu haben. Und selbstverständlich, ein Strand voller Wohnmobile sieht ebenso aus wie ein Strand voller Wohnmobile. Und ich bin losgefahren und habe mir Wohnmobile angeschaut in Griechenland in der Nebensaison und habe mich gefragt, was machen die da eigentlich? Und das Ergebnis kann man nachlesen.
Jetzt wird klar, das ist nicht Ihre Form des Reisens. Sie reisen aber auch sehr viel. Auch das wird Ihr Buch klar. Wie reisen Sie denn?
Ich habe diese Zwangsvorstellung des Entkommens auch. Ich benutze dafür nicht ein Wohnmobil, sondern ein Rennrad oder ein Reiserad und bin viel mit dem Fahrrad in den Bergen unterwegs. Nicht nur in den Bergen, aber auch. Und ein Kapitel von dem Buch handelt von meinen Versuchen, den höchsten Pass der Alpen, den Col d'Iseron, mit dem Fahrrad zu bezwingen, sagt man ja. Ich bin zum Vergnügen darauf gefahren und fand es wahnsinnig interessant, wem ich dort oben alles begegnet bin. Lauter Leute wie ich, die etwas entkommen wollen auf 2770 Metern und sich dabei in den Bergen in einer ganz spezifischen, extrem stark industrialisierten Vergnügungslandschaft wiederfinden. Und das war schon ein besonderes Stück von historischer Erfahrung. Auf wessen Spuren bin ich eigentlich unterwegs, wenn ich mit dem Fahrrad quer über die Alpen fahre? Und was macht eine solche Reise überhaupt möglich?
Was für Spuren meinen Sie da?
Die Autoindustrie. Man ist als Tourist in den Alpen immer auf den Spuren oder auf der Oberfläche, auf der Benutzeroberfläche der Autoindustrie der 1930er, der 1950er, der 1960er, der 1970er Jahre unterwegs, im Wortsinn. Denn diese ganze Infrastruktur, die wir zum Vergnügen benutzen, ist ja aus ganz anderen Gründen gebaut worden. Und große französische Skiorte, zum Teil auch italienische, sind buchstäblich Zeugen dieser Erschließung der Alpen von und fürs Auto. Und als Fahrradfahrer merkt man das sehr genau.
Und wenn Sie da als Fahrradfahrer unterwegs sind und neben Ihnen, das beschreiben Sie auch in dem Buch, röhren dann die Autos vorbei und die Cabrios und die Motorradfahrer, die es ja auch viel gibt auf solchen schönen, geschwungenen Alpenstraßen. Fühlen Sie sich dann als Radfahrer als der bessere Reisende?
Ich fühle mich sicher als der verschwitztere Reisende und als der langsamere. Und verschwitzt und langsam ist völlig okay. Mir geht es nicht darum, andere Leute zu kritisieren, sondern ein bisschen der Logik nachzuforschen, was tue ich da eigentlich und warum tue ich es? Und was für Skripts, was für Drehbücher, was für Träume und Handlungsanweisungen anderer Leute stecken eigentlich in dem, was mein Vergnügen ausmacht.
Sie haben ja schon mehrfach den Begriff des Entkommens jetzt verwendet und das ist auch etwas, was einem immer wieder mal begegnet in Ihrem Buch. Sie bringen das mal sehr schön auf den Punkt in der Formulierung, Ferien sind ein riesiger Gletscher an Vergessenwollen und gleichzeitig der Moment der Wahrheit und deswegen so anstrengend. Was meinen Sie mit diesem Gletscher an Vergessenwollen, den mühsamen Alltag vergessen wollen oder etwas anderes?
Ich glaube, die vorherigen gescheiterten Versuche, Urlaub zu machen, vergessen wollen. Diesmal soll es besser sein, diesmal soll es perfekt sein. Man gibt auch jedes Mal mehr Geld aus. Wenn man nicht zufrieden aus dem Urlaub zurückkommt, ist es die Schuld von irgendjemandem, möglicherweise von einem selber. Und man hat immer das Gefühl, zu spät dran zu sein, weil an den ganz vielen schönen Orten ja schon so viele andere Leute sind. Das heißt, in den Urlaub, in das Reisen zum Vergnügen eingebaut, ist eine ganze Menge Angst. Und ich habe mich gefragt, wo kommt diese Angst eigentlich her? Und war sie früher nicht da? Oder war sie früher auch schon da? Das heißt, wovor haben die Leute eigentlich Angst? Was wollen sie denn auf keinen Fall versäumen?
Und woher haben sie Angst?
Urlaub machen auf die richtige Art und Weise dient möglicherweise auch der Erholung, aber vor allem muss es vorgezeigt werden. Man macht es vor und für andere. Deswegen dokumentiert man das, deswegen schickt man Selfies vom höchsten Alpenpass in die Welt. Und da gibt es eine merkwürdige Art von Paradox da drin. Wenn Urlaub so wirklich so glücklich und entspannend wirken würde, wieso müssen die Leute so viel davon mitteilen? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in Wirklichkeit ein Konsumartikel ist zum Vorzeigen, scheint mir relativ hoch.
Nach all Ihrem Erzählen vom Misslingen dieser Befreiung oder des Entkommens im Reisen und Sie gehen da ganz verschiedene Stationen ab, erzählen von Ihren Fahrradfahrten, das haben wir kurz gestriffen, von Wohnmobilreisen, die Sie bei anderen beobachten, auch bei Ausflügen in ein paradiesisches Ressort auf Sri Lanka und mehrere Punkte absolvieren Sie da. Das misslingt aber alles, dieses Reisen bei anderen, auch bei Ihnen selbst. Aber am Ende des Buches kommen Sie auf eine gelungene Befreiung zu sprechen. Wann kann die denn gelingen und wie?
Durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Tourismus hat sich mein eigenes Reiseverhalten deutlich entspannt. Ich bin gelassener, ich muss nicht sehr weit weg. Und die Angst, etwas zu verpassen, hat sich aufgelöst. Das heißt, mir geht es eher um das Vergnügen und weniger ums Reisen.
Das sagt Valentin Gröbner. Sein Buch heißt Abgefahren, Reisen zum Vergnügen. Das ist in der Konstanz University Press erschienen mit 134 Seiten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Herr Gröbner. Die Schweiz, die ist gerade im Fußballfieber, in Teilen jedenfalls durch die Frauen-Europameisterschaft in dem Land. Die literarische Schweiz, die hat sich bei dem Anlass auch daran erinnert, dass Friedrich Dürrenmatt sehr vom Fußball fasziniert war. Der große Dramatiker, Prosaautor, Satiriker, Krimischreiber Friedrich Dürrenmatt. Das Centre Friedrich Dürrenmatt in Neuchâtel, das zeigt eine Ausstellung über seine Beziehung zum Fußball, über die Texte, die er zum Fußball geschrieben hat und über ein sehr ungewöhnliches Gerät, mit dem Dürrenmatt die Spiele seines Lieblingsclubs verfolgt hat. Katrin Hondel hat diese Ausstellung für uns angesehen.
Das eindrücklichste Dokument von Friedrich Dürrenmatts Fußballleidenschaft findet sich nicht in der Ausstellung, sondern draußen. Es ist ein Fernrohr, installiert auf der Museumsterrasse, die früher die private Terrasse des Dramatikers war. Grandiose Aussicht auf das Städtchen Neuchâtel und den See und aufs örtliche Fußballstadion La Maladière. Und da schaute Dürrenmatt mit seinem Fernrohr besonders gern hin, sagt Ausstellungskuratorin Nadine Mürgida.
Von der Terrasse aus hatte wirklich die Spiele in der Maladière gesehen mit dem Teleskop.
Stadionsound inklusive, Friedrich Dürrenmatt beschrieb es im Essay Vallon de l'Ermitage.
Mächtig dröhnt der Aufschrei der Zuschauer zu uns empor, fällt ein Tor. Verliert der Verein, herrscht Totenstille.
Der Verein, das war der FC Neuchâtel Xamax, Schweizer Meister 1987. Für Dürrenmatt ein Grund zu feiern. Das Fernsehen war auch dabei.
Mit seiner Frau Charlotte Kerr gehörte Friedrich Dürrenmatt zu den vielen illustren Gästen, die das 75-jährige Vereinsjubiläum und die erste Meisterschaft des Clubs feierten.
Mit Neuchâtel muss man Xamax unterstützen. als Bürger von Neuchâtel.
So grummelte der damals 67-jährige Bürger von Neuchâtel ins Fernsehmikro. Friedrich Dürrenmatt unterstützte Xamax als Mäzen. Wie ernst es ihm mit dem Club war, ist in der Ausstellung zu sehen. In Vitrinen liegen Briefe des Dramatikers an den Vereinspräsidenten, an der Wand hängen Xamax Wimpel und Trikots. Weniger bierernst sind Dürrenmatts Fußballerzeichnungen an der Wand gegenüber, komische Kopffüßlergestalten, eiförmig wie die Bälle, die sie jonglieren.
Sie können vielleicht nicht sagen, dass es ein richtiger Fußballer ist, weil sie haben so eine Eierform, also es sind vielleicht auch des êtres un peu inventé.
Fantasiewesen.
Genau, Fantasiewesen.
Ein neues Kapitel der Kunstgeschichte muss für Dürrenmatts krakelige Fußballbilder sicher nicht geschrieben werden. Interessant ist aber dafür, wie er sich als Autor vom Fußball inspirieren lässt, zu einer bissigen kleinen Parabel über die Geschichte der Schweiz zum Beispiel.
Wäre sie ein Fußballclub, so hieße dieser FC Helvetia. Und weil die Schweiz 1291 gegründet wurde, FC Helvetia 1291.
Dürrenmatt erzählt mehrere Jahrhunderte Helvetia Clubgeschichte, von historischen Siegen über den FC Habsburg und den FC Burgund, über die Niederlage gegen eine, wie es heißt, französische Profimannschaft 1798 bis zur letzten Weltmeisterschaft, bei der die Nichtteilnahme des FC Helvetia, so heißt es im Text, bloß ein Vorwand schien, Geschäfte zu machen. Dem satirischen Porträt der Schweiz als Fußballverein gab Dürrenmatt den Titel »Das gemästete Kreuz«.
Auf ihren roten Fußballleibchen haben sie ein Zeichen aufgenäht. Es ist ein Kreuz, zusammengesetzt aus 5 Quadraten, als wären 2 Doppelbetten kreuzweise ineinander montiert. Ein heraldischer Horror, ein gemästetes Kreuz, ein weißes Wohlstandskreuz. Ein Kreuz für jene, die so tun, als wären sie Christen, um nicht Christen, als wären sie unabhängig, um nicht frei und als wären sie Fußballspieler, um nicht Fußballspieler sein zu müssen. Die wissen, dass es längst nicht mehr das Kreuz des neuen FC Helvetia 1291, sondern ein Firmenkreuz ist.
Ich glaube, er sieht im Fußball eine gewisse Dramatik und ein Gemeinschaftsgefühl. Das hat ihn wirklich auch interessiert,
sagt die Kuratorin. Aber Fußballfan hin oder her, es gibt bei Dürrenmatt auch kritische Distanz zum Fußball und seinen kollektiven Ritualen. Als Kind, so wird in der Ausstellung erzählt, spielte er selbst noch begeistert Fußball in seinem Heimatdorf im Emmental. Doch dann beendete eine Erkrankung an Kinderlähmung Dürrenmatts Kickerkarriere. Und das literarische Spiel nahm seinen Lauf. In der Komödie Die Frist von 1977 lässt Dürrenmatt 2 Aristokraten über Fußball fachsimpeln. Es ist ein grotesker, ignoranter Männerdialog über das Umschalten von einer, Zitat, heiligen Handlung auf den Fußballplatz.
Die Ausstellung Friedrich Dürrenmatt Fußball, die wird noch bis zum 9. November in Neuchâtel zu sehen sein.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine Frau, die trinkt, so heißt der Roman, über den wir jetzt reden wollen. Die Französin Colette Andrice hat den Roman vor fast 100 Jahren veröffentlicht. Und damals war dieses Buch ein großer Erfolg in Frankreich. Dann wurde es lange Zeit vergessen. Erst 2023 gab es eine Neuauflage in Frankreich und jetzt auch eine deutsche Übersetzung des Buches. Der Kritiker Peter Obernhalle hat sie gelesen. Willkommen hier in der Lesart. Hallo.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Colette Andrice ist bei uns praktisch unbekannt. Deshalb stellen Sie uns doch die Autorin zunächst mal etwas vor, bitte.
Sie ist eigentlich total unbekannt. Ich glaube, es wurde nie etwas von ihr übersetzt bislang. Sie ist 1901 in Marseille geboren, wuchs in einer gutbürgerlichen Akademikerfamilie auf, die Kindheit in den Vogesen, und dann ging sie nach Paris, um Literatur zu studieren. Da merkte sie aber sehr, sehr schnell, dass sie eigentlich viel mehr Lust hat, in den Trubel der sogenannten Année Folle einzutauchen, die verrückten Jahre in den 1920er Jahren in Paris. Sie war Schauspielerin, sie war Tänzerin in den Folies Bergères, übrigens die allererste Nackttänzerin in Frankreich. Das war damals wirklich was Besonderes. Und sie hat dann noch 2 weitere Romane, nach dem, über den wir heute sprechen, geschrieben und ist dann tragischerweise mit 35 schon an Schwindsucht, an Tuberkulose gestorben. Viel zu früh, wie ihre berühmtere Kollegin Colette, die ja sich Colette nannte, und nach der sich unsere Colette wahrscheinlich diesen Künstlernamen gegeben hat. Sie war als Pauline Toutet geboren worden. Colette Andrice hat sich also wahrscheinlich nach der berühmten Colette so genannt. Mhm. So sagt jedenfalls der Nachwortschreiber und Übersetzer Jan Rhein.
Und dieser Roman nun, Eine Frau, die trinkt. Wie geht Colette Andrice da diesen Roman an und dieses Thema an der trinkenden Frau?
Ja, ganz knallhart eben genau mit diesem Satz. Gita, so heißt die Heldin. Gita ist eine Frau, die trinkt. Das ist lapidar, das ist unmissverständlich und aber gleichzeitig auch sehr gnadenlos. Es gibt ja eine Menge Trinkerromane, Trinkerinnenromane gibt es weniger. Aber diese Gita gehört übrigens nicht zur sozialen Unterschicht, wie es im 19. Jahrhundert gern der Fall war, zum Beispiel bei Émile Zola in seinem Roman L'Assommoir, wo es eine Wäscherin ist, Gervaise, die zur Trinkerin wird, sondern unsere Gita ist elegant, sie ist anmutig, sie ist zierlich und sie ist, man kann fast sagen, selbstbestimmt, sie ist sehr lustbetont, sie sucht sich die Liebhaber aus und davon gibt es eine Menge, die sie haben will. Nur ihre Sucht selber, die kann sie nicht beherrschen.
Und wie ist sie zu dieser Sucht gekommen? Wird das nachvollzogen? Ist das auch so eine Suchtgeschichte?
Ja, sie kommt ziemlich früh, mit 8 Jahren nämlich schon. Aus kindlichem Trotz, weil der Papa ihr kein Schmetterlingsnetz kaufen wollte. Und dann hat sie sich volllaufen lassen im Keller. Mhm. Und dann auf einer Feier, da war sie 16, mit jungen Leuten. Und da hat sie auch ihren späteren Mann kennengelernt, denn sie wird von ihm defloriert und damals war es so, dann musste man heiraten. Sie hat ihn respektiert, weil er ein korrekter junger Mann war und er sie auch geliebt hat, nur umgekehrt war das eben nicht der Fall. Und sie hat ihn auch ein bisschen verachtet, weil er ihr Problem nicht verstanden hat, die Trinkerei.
Und geht's dann in dem Roman, Sie haben jetzt so dieses Personal ein bisschen angerissen, geht's um die Menschen, die rund um diese Trinkerin da sind und um sie selbst oder geht's um das Trinken wirklich selbst?
Es geht eigentlich um das Trinken selbst, denn die Charaktere der Nebenpersonen, ihre Liebhaber, die Haushälterin und so weiter, sind eher schwach gezeichnet. Es geht um das Trinken selbst, weil der Rausch im Mittelpunkt steht. Damit kann man die Verantwortung von sich schieben, damit kann man die alltäglichen Belanglosigkeiten vergessen. Alles ist so wie in einem sinnlichen Nebel, wie sie so schön sagt. Aber gleichzeitig ist sie auch sehr analytisch. Zum Beispiel gibt es eine sehr großartige Beschreibung der verschiedenen Phasen der Trunkenheit von einer anfangs wie gedopten Geistesklarheit bis hin zu diesem furchtbaren körperlichen und seelischen Kater am nächsten Morgen. Vielleicht wäre sie einmal bereit gewesen, auf den Alkohol zu verzichten. Einmal hat sie so etwas wie Liebe tatsächlich gespürt. Das ist zu einem jungen Mann, der sehr kultiviert und sehr feingeistig ist, der dann aber unmittelbar und unvermittelt stirbt. Damit merkt man übrigens, dass die Autorin eigentlich nicht, es liegt ihr nicht daran, eine Geschichte zu erzählen, wo eins nach dem anderen kommt, sondern es geht ihr wirklich um die Trinkerei, um den Alkohol.
Und auch als Sie beschrieben haben, wie Sie die verschiedenen Phasen des Trinkens so beschreibt, habe ich jetzt gerade auch gedacht, hat das auch was Essayistisches, dieser Roman? Und wie ist der überhaupt geschrieben und gebaut?
Also essayistisch würde ich nicht sagen. Es ist interessant, der Roman wurde avantgardistisch genannt, wahrscheinlich, weil er kein Roman Fleuve ist, sondern es sind Fragmente, es sind viele
kurze... Erklären Sie bitte kurz Roman Fleuve, was heißt
das? Pardon, Roman Fleuve ist also ein fließender Roman, der von vorne bis hinten geht, Anfang und Ende hat. Mhm. Das hat man hier auch, aber es sind einzelne Kapitel, die wie Fragmente sind. Ihr Leben besteht aus lauter Fragmenten und das sind kurze Kapitel mit bestimmten fast enzyklopädischen Stichwörtern wie Initiation, Schlaflosigkeit, Ansteckung oder sowas. Also es gibt hier nicht ein alles fließt wie bei den alten Griechen, sondern hier steht ganz klar alles ruht. Und der Grundton ist eher lakonisch. Gleichzeitig gibt es aber auch viele schöne poetische Bilder, sehr einfallsreiche, wodurch wir bei der Lektüre jedenfalls eines nicht haben, woran Gita nämlich sehr oft leidet: Langeweile. Die haben wir nicht. Bei Gita ist die Langeweile eigentlich nichts anderes als eine unheilbare Depression, von der sie sich am Ende auch sehr radikal lösen möchte. Damit sage ich nicht mehr.
Sehr gut, lassen Sie das offen bitte für den Roman Eine Frau, die trinkt von Colette Andries, aus dem Französischen übersetzt von Jan Rein, hat auch ein Nachwort dazu geschrieben, haben wir vorhin kurz gehört. Im Wagenbach Verlag ist das Buch erschienen mit 160 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Peter Obernhalle.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Ja, mein Name ist Adil Magnus und das Buch meines Lebens ist der Don Quixote. Natürlich. Es ist nicht, ich liebe dieses Buch so sehr, dass ich sogar eine Version für Kinder gemacht habe. Weil ich brauche, dass jeder dieses Buch liest. Es ist auch nicht so, dass ich es immer wieder lese, Aber jedes Mal, wenn jemand sich über humorvolle Bücher lästig ausdrückt, denke ich immer wieder an den Don Quixote. Vielleicht der beste Roman, das je geschrieben wurde und der ziemlich humorvoll war. Also ich glaube, Literatur beginnt sogar mit Humor. Ohne dieses Buch würden wir nicht existieren, die mit Humor arbeiten. Also wenn ich das Buch nehme für irgendwas, dann will ich es sofort wieder ganz lesen. Ich will nochmals der junge Mann sein, der das zum ersten Mal liest und liest und liest und nicht aufhören kann. Erster Teil, zweiter Teil, auch die Apokryphen dazu. Es ist die Jugend, die so geblieben ist und auf die man immer wieder aufgreifen kann.
Ariel Magnus über das Buch seines Lebens, den Roman Don Quixote von Miguel de Cervantes. Ariel Magnus, der wurde in Argentinien geboren, der lebt aber schon seit Jahren in Deutschland, in Berlin. Und dort spielt auch sein neuer Roman, Die Verbliebenen vom Tempelfeld heißt der Roman. Übrigens auch ein sehr komisches Buch, wie der Don Quixote, über den er gerade gesprochen hat. Und ich habe gestern geredet hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur mit Ariel Magnus über seinen Roman, Die Verbliebenen vom Tempelfeld. Das Gespräch können Sie hören, zum Beispiel in der DLF-App. In dem Buch Eine Stimme aus der Tiefe von Paolo Rumiz, einem italienischen Schriftsteller, da soll es in den Untergrund Italiens gehen. Also zum Beispiel zu Quellen im Karstgebirge, in Höhlen von Eremiten in Kalabrien oder auch in frühchristliche Katakomben unterhalb von Rom. Die Buchhändlerin Ute Gartmann will uns dieses Buch empfehlen. Sie arbeitet in der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharmbeck bei Bremen. Also guten Tag in den Norden, Frau Gartmann.
Ja, moin, Herr Mayer.
Was fanden Sie denn besonders gut an Eine Stimme aus der Tiefe von Paolo Rumiz?
Also, vorweg, ich bin mit jemandem verheiratet, der aus Sizilien kommt und da liegt das Interesse an italienischer Literatur irgendwie nahe. Mhm. Und dann waren wir Anfang Juni halt in Sizilien und der Ätna spuckte also ziemlich gigantisch. Und wie der Zufall es wollte, als Buchhändlerin hat man ja mal Bücher dabei, hatte ich den Rumiz dabei, Eine Stimme aus der Tiefe. Und ich finde, dass der einfach wunderbare Reisebeschreibungen macht. Also er verknüpft Geografie mit Mythologie, mit aktueller Politik. Das heißt, es geht nicht nur um tektonische Tiefen und wo grummelt es, sondern es geht zurück in die Geschichte, welche Erdbeben waren wann. Welche wären zu verhindern gewesen? Gerade als Sie Kalabrien gesagt haben, warum gerät eigentlich Kalabrien immer ins Hintertreffen zwischen den Punkten Neapel und Palermo? Mhm. Solche Sachen. Und das Ganze macht er, jetzt könnte ich Werbung für den Deutschlandfunk machen, in so einer Art wie Ihr Sonntagsspaziergang. Also das heißt, man wird schlauer, während man liest und das auf unterhaltsame Art und Weise und das aber nicht oberflächlich, also sondern das hat schon alles Hand und Fuß, aber ist sehr entspannend dabei. Also irgendwie einfach, der hat eine tolle Art, ja.
Der Paolo Rumiz in seinem Buch Eine Stimme aus der Tiefe und Sie haben eine zweite Empfehlung für uns, mit der es auch nach Italien geht, wenn ich das richtig sehe, auf die Insel Sardinien mit dem Thriller Der dunkle Sommer von Vera Buck. Was macht denn da den Sommer so dunkel?
Das Geheimnis, was in einem Dorf lauert, was völlig verlassen ist, aber anscheinend nur völlig verlassen, sondern also es gibt noch einen Bewohner und es gibt eine Glocke, die öfters klingelt, also so eine Kirchenglocke. Und in dieses Dorf zieht eine junge oder so mittelalte, so um die 40, Architektin, die offensichtlich ziemlich harte Sachen in Deutschland erlebt hat und also Deutsch-Italienerin auch ist und ihrer deutschen Heimat zu den Rücken kehren will und dann so ein Angebot bekommt für 1 Euro, und das gibt es ja an verschiedenen Stellen in Italien, ein Haus zu kaufen, um also im Prinzip die Wirtschaft wieder anzukurbeln, um diese Geisterdörfer wieder ins Leben zu bringen. Und das Haus, was sie sich ausgesucht hat, das scheint ein ganz dunkles Geheimnis zu haben. Und deshalb ist der Sommer auch dunkel. Und dann ist das erzählt auf drei unterschiedlichen Ebenen. Einmal kommt die Tilda zu Wort, also die Architektin. Dann Enzo, ein Journalist, den sie kennenlernt. Und die dritte Perspektive ist Franka. Und Franka ist ein Mädchen, was in diesem Haus aufgewachsen ist in den 80er Jahren. Und diese drei Ebenen machen das Ganze ziemlich rasant. Mhm. Aber was ich angenehm fand, es gibt ja im Moment so Klacke-die-Klack-Krimis, also wo man immer ganz kurze Kapitel hat und dann immer irgendwie hin und völlig hin und her gerissen wird. Und die Vera Buck nimmt sich mehr Zeit. Also die schreibt zwar schneller, also oder dieser Wechsel ist schnell, aber er bringt einen nicht um den Verstand. Und von daher kann man irgendwie wirklich so diese Atmosphäre, das Düstere, aber auch diese schwülen Sommer in den 80ern irgendwie gut nachempfinden. Also, und es ist wirklich, also ich fand es irre spannend. Und es hat halt auch, wie jetzt kommt man wieder fast zu dem Ruhmes, man kriegt noch ein bisschen sowas mit über italienische Gesetzgebung und dann darf man nicht zu viel verraten, weil es ist ja ein Krimi, aber also wirklich richtig klasse. Ja.
Der dunkle Sommer von Vera Buck. Und in ihre dritte Empfehlung, da habe ich schon mal reingeguckt in das Buch. Ganz am Anfang war der Ball von Wilk Mehling und Antje Damm. Die hat die Illustration dafür gemacht. Und ich bin gleich auf ein kurzes Gedicht gestoßen. Möchte ich mal ganz kurz vorlesen.
Ja, nämlich gerne.
Kiki, Coco, Klaas und Kalle, jede Quappe, jede Qualle, Peter Protz und Pillepalle in Cuxhaven und auf Malle, auf dem Platz und in der Halle. Alle lieben Fußball, alle.
Genau, das ist doch toll, ne?
Können Sie mitsprechen?
Ja, also ich habe es noch nicht ganz auswendig, aber ich glaube, es wird nicht mehr so lange dauern. Das ist ja jetzt schon ein eingespieltes Team. Die haben ja auch zusammen gemacht die Pizzakatze. Pizzakatz war auch schon super, aber das wäre jetzt ein bisschen viel Italien. Und außerdem passt das Buch ja optimal zur Frauen-EM. Und ich finde es super toll illustriert. Also es gibt viele Sachen zu entdecken und es vereint irgendwie Fußballvereine. Und waren Sie auf der Seite auch mit dem Werder Bettvorleger?
Nee, ich glaube, da bin ich nicht hingekommen.
Da liegt der Werder Bettvorleger vorm Bett und das Kind schläft aber im ersten FC Köln Bettwäsche. Das fand ich auch richtig nett. Also es sind nette Kleinigkeiten, man kann viel entdecken. Die Sprachspiele sind toll und also es macht einfach unglaubliches Vergnügen. Und es gibt ganz wenig Fußballbücher für Kleine.
Hier ist es da, das Fußballbuch für Kleine mit ganz am Anfang war der Ball von Wilk Mehling und Antje Damm. Eine Empfehlung von Ute Gartmann von der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Ich danke Ihnen sehr für Ihre drei Empfehlungen.
Ja, ich danke Ihnen. Bis dann.
Bis Tschüss. Dann.